Bibel zu lesen im Sinne von absolut einzigartiges Kulturgut und gleichzeitig die Erfahrung zu machen, dass Gott einem darin begegnet, das ist unersetzbar. Es würde für mich viel mehr Glauben brauchen, das nicht zu glauben.
Wenn das nicht wirklich historisch passiert ist, sind wir die bemitleidenswertesten von allen Kreaturen, die es gibt.
Bliss Bern Podcast. Unser Ziel, deine Ermutigung. Here we go, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Freunde von Bliss Bern, herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Bliss Bern Podcast. Falls euch Bliss Bern nichts sagt, normalerweise veranstalten wir einmal im Monat einen Gottesdienst mitten in Bern für junge Leute aus verschiedensten Kirchen, aber auch für kirchenfremde Leute. Und wieso machen wir das? Wir sind fasziniert vom Glauben an Gott vor der Bibel. Und diese Faszination wollen wir zusammen feiern. Und wenn wir das nicht mehr können, live vor Ort, haben wir gedacht, wir starten ein neues Format. Und das ist es, Bliss Bern Podcast. Wir haben keine Ahnung, wie es ankommt, ob es etwas ist, ob es euch gefällt. Auf jeden Fall haben wir ein Ziel damit. Wir wollen euch ermutigen. Mein Name ist Davis Möri, ich bin Teil des Kernteams von Bliss Bern und habe mitgeholfen, das Bliss Bern zu gründen. Wenn ihr Bliss Bern verfolgt, habt ihr vielleicht mitbekommen, dass sie haben die Bibel in Fokus genommen, die Heilige Schrift, haben dort ein paar Sessions dazu gemacht. Und das wäre heute im Rahmen dieses Podcasts der Abschluss. Ihr dürft Fragen stellen zum Thema die Bibel kritisch hinterfragt. Und es sind zahlreiche gute Fragen reingekommen. Und ich freue mich, die heute zu diskutieren. Ich freue mich, dass ich nicht allein bin, sondern dass ich ein absoluter Fachmann, eine kompetente Person vis-à-vis von mir habe, Stefan Wenger, herzlich willkommen. Wir sind hier in Steffisburg und werden das Gespräch hier aufnehmen. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und vielleicht schnell zu dir. Ich habe mir sagen, du bist 52-jährig, 27 Jahre geheiratet, drei erwachsene Kinder. Spielst gerne Schach, bist viel draußen, auch am Joggen ab und zu. Hast Bäck-Konditor gelernt, hast dann ein Theologiestudium gemacht, hast auch Freikirche geleitet. Mit ihrer Frau hast du dann ein zweites Theologiestudium absolviert, hast sogar promoviert, also einen Doktortitel erlangt und bist jetzt am Dozieren, bist Pfarrer und muss ich noch etwas anfügen?
Ja, schon sehr viel. Bis jetzt ist alles richtig. Alles tipptopp.
Ich habe noch irgendwie einen Fun Fact mitbekommen über dich. Und zwar habe ich mir sagen, dass du, wenn du etwas machst, dann all-in, dann gibst du Vollgas. Ja. Und eins hast du auf die Spitze getrieben, mal in einem Fitness. Wenn nicht das stimmt. Da hat mir jemand erzählt, dass da der Stefan Wenger so Gas hat gegeben, dass er heute in die Schnitz gefallen ist.
Ja, genau, das stimmt. Das stimmt.
Ist es wahr?
Ja, das ist nicht erst gestern passiert, aber das stimmt. Ja. das ist so. Wenn wir noch keine Kinder hatten, sind wir regelmässig im Sport. Also jetzt noch, aber nicht mehr im Fitness sitzen. Und das ist schon so, wie du sagst, wenn ich etwas mache, mache ich es recht. Oder? Und es hat ein bisschen Traubenzucker gebraucht. Wer auch immer das verraten hat, ich werde es herausfinden.
Das baut jetzt hier noch für mich.
Ja, genau.
Gut, wie gesagt, Thema Bibel, die Bibel, kritisch hinterfragt. Wir würden gerne wundern, also zum Starten, was ist denn dein Bezug zur Bibel?
Ja, das ist sicher eine wichtige Frage. Ich bin ja nicht, also vielleicht ergänze ich zu meiner Persönlichkeit, ich bin nicht christlich sozialisiert aufgewachsen, also schon im christlichen Elternhaus, im Sinne von, meine Eltern hätten sich auch als Christen bezeichnet. Aber der Glaube ist bei uns irrelevant gewesen daheim. Also wir sind irgendwie Weihnachten im Gottesdienst und niemand hat so recht gewusst, warum. Oder Ostern noch. Und dann habe ich irgendwie zum Glauben gefunden, in meinen Teenagerjahren, durch eine Jungscharbeit, die es dann bei uns im Dorf gegeben hat. Und mir hat irgendjemand erklärt, jetzt ist wichtig, dass du die Bibel liest, weil das ist Gottes Wort. Oder darin begegnet dir Gott. Das habe ich gemacht, habe aber nicht viel verstanden, weil es hat mir schon niemand gleich erklären können. Und dann habe ich einfach angefangen, ich bin in den Bücherladen gegangen und habe Kommentare gekauft, was mir die Bibel erklärt hat. Also zuerst das Alte und das Neue Testament. Wir haben wirklich von A bis Z durchgelesen. Und durch das hat mich fasziniert. Ja, immer schon wissen, wie ist es wirklich? Was steht wirklich da? Wie ist es gemeint? Wie kann ich es verstehen? Das, ich finde es einfach das faszinierendste Buch, was es gibt. Absolut, bis heute. Und darum bin ich wahrscheinlich noch Bibliker geworden, auch später. Also meine Promotion war im Fachbereich biblische Theologie. Ich hätte ja können Dogmatik oder praktische Theologie, aber das war für mich klar, es muss um die Bibel gehen. Das war das Zentrum.
Sehr spannend. Darum freue ich mich umso mehr wirklich auf das Gespräch, weil ich bin überzeugt, du bist der richtige Mann heute, für die Fragen zu beantworten. Ihr habt mitbekommen, eventuell auch, dass wir auf den sozialen Medien Fragen geholt haben. Dort dürfen Fragen stellen. Und da sind wirklich zahlreiche Fragen reingekommen. Und ich möchte gerne starten mit der ersten Frage.
Und zwar hat jemand gesagt oder geschrieben, wie wird die Annahme begründet, dass alles, was in der Bibel steht, direkt von Gott inspiriert ist? Also wir glauben ja das, die Bibel, oder die Christen glauben das, die Bibel ist von Gott inspiriert. Wie kann man das begründen?
Ja, jetzt müssen wir darüber reden, was ist Inspiration? Also das kann man sehr unterschiedlich deuten, was Inspiration soll sein, das ist mal das Erste. Aber grundsätzlich ist das eigentlich eine seltsame Begründung, die gebraucht wird, wo es wird begründet, dass die Bibel inspiriert ist mit Wort aus der Bibel. Also beispielsweise in den Pastoralbriefen, im 2. Timotheusbrief wäre so ein wichtiger Text, oder es gibt auch andere im Neuen Testament, auch im Alten zum Teil, wo die Bibel selber von sich sagt, sie sei ein inspiriertes Buch, also von Gottes Geist irgendwo eingegeben oder in irgendeiner Form, auf jeden Fall prägt von Gottes Geist, von seiner Gegenwart, von seinem Reden. Und das ist einerseits mit anderen Worten einfach eine Glaubensaussage. Also ich glaube, dass das, was in der Bibel steht, wahr ist, dann glaube ich auch das. Was wahr ist, müssen wir auch noch diskutieren im Einzelnen. Aber auf der anderen Seite ist es nicht ein sehr schlagkräftiges Argument, wo ich eigentlich, ich begründe etwas mit der Bibel, wo ich zuerst müsste ehrlich zeigen, dass es stimmt. Also ich tue sozusagen die Bibel als ihre erste Zeuge für sich selber in Zeugenstand rufen. Das ist, wie ich würde sagen, ich bin Zeuge davon über mich selber. Das ist nicht sehr glaubwürdig an und für sich. Mhm. Oder? Von dem her kann man beweisen kann man das gar nicht. Und nur, was in der Bibel steht, ist das noch lange nicht das durchschlagendes Argument für wenige Leute eigentlich oder so. Wenn ich glaube, dass das, was drin steht, grundsätzlich stimmt, der ist natürlich schlagend. Der trifft es, das ist keine Frage. Oder? Mhm. Für mich viel entscheidender ist aber die Tatsache, dass es seit 2000 Jahren Menschen gibt, die sagen, ich erlebe das Neue Testament als inspiriert. Und noch länger, ich erlebe auch das Alte Testament als inspiriert. Also die erleben Gottes Reden durch das Wort. Das wäre das nicht mehr Empirie, der Erfahrungswert. Mhm. Und das ist mir enorm wichtig. Und das korrespondiert eben mit dem, was in der Bibel steht. Also einerseits meine Überzeugung, dass das, was in der Bibel steht, vertrauenswürdig ist. Und andererseits die Erfahrung von mir persönlich, seit 30 Jahren, 35 Jahren. Und die Erfahrung, die hunderte, tausende, Millionen Christen in den letzten 2000 Jahren gemacht haben mit diesem Buch, das finde ich schlagende Indizien. Also Indizien, die wirklich verheben. Aber beweisen kann man Inspiration grundsätzlich nie. Ja.
Das ist für dich die Annahme auch dieser Begründung, ist wirklich, liegt für dich hauptsächlich in der Empirie, in dem Erlebten.
Ja.
Von dir persönlich, aber auch von der Menschheit vor uns, die das Ganze schon so erlebt hat.
Und das korrespondiert mit dem, was die Bibel sagt.
Ja.
Es widerspricht sich eben nicht. Das ist wie zwei Zeugen, die sich die Hand geben.
Ja. Ja.
Und das finde ich schon hilfreich. Ja.
Vielleicht das Thema Inspiration. Es gibt ja verschiedene Arten von Inspiration, oder auch, wo Christen glauben, wie eben inspiriert die Heilige Schrift und die Bibel ist geworden. Ja. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen?
Ja, es gibt halt, es ist sehr umstritten. Es gibt sehr eine weite Form oder weite Vorstellung, was ist Inspiration. Das Wichtigste, was ich kenne, ist, dass man sagt, dass die Person, die etwas schreibt, die Person ist als Persönlichkeit inspiriert. Und wenn das nicht inspiriert, wenn das nicht möglich ist, dann wüsste ich fast nicht mehr, wie man es noch weiter definieren sollte. Das geht fast nicht. Also ich bete beispielsweise von jeder Predigt oder heute Morgen ich bete für den Podcast, dass Inspiration fließt. Das heisst, dass Gott zum Zug kommt und nicht ich. Aber es gibt auch sehr viel engere Fassungen, also im Sinne von, dass dann der Gedankenfluss inspiriert ist oder letztlich sogar jedes einzelne Wort. Und je nachdem, wie man Inspiration definiert, gibt es grosse Freiheit im Umgang mit der Bibel oder es schränkt sehr vieles auch sehr stark ein. Und das ist, eben, muss jeder selber seinen Weg finden, was für sie treffender ist oder eben nicht. Aber das ist in der Theologie extrem umstritten. Mhm. Ich gehe grundsätzlich von einem Inspirationsverhältnis oder Verständnis aus, im Sinne von, die Bibel ist insgesamt absolut zuverlässig, aber nicht automatisch, weil es ein menschliches Buch ist, nicht automatisch perfekt oder vollkommen.
Mhm.
Also ich würde auch nicht sagen, die Bibel ist Gottes Wort, sondern in der Bibel begegnet mir Gottes Wort.
Ja.
Weil Gottes Wort ist eine Person, Christus, und nicht ein Buch. Das ist nicht. Genau. Aber das Buch zeugt von der Person Christus, ist klar.
Ja. Du hast es schon angesprochen, andeutet, nicht perfekt, sagst du. Mhm. Der hat uns aber geschrieben, Thema von den Widersprüchen in der Bibel.
Ja.
Die Person sagt, die Bibel ist häufig widersprüchlich. Inwiefern ist es überhaupt noch legitim, mit der Bibel zu argumentieren? Und wer entscheidet, was man wörtlich nehmen kann und was nicht?
Ja, also voller Widersprüche, aber die finde ich übertrieben. Also es ist nicht so, dass auf jeder zweiten Seite etwas nicht stimmt. Das denke ich nicht. Das ist grundsätzlich ein zuverlässiges Zeugnis. Aber es ist richtig. Also ich sehe es auch so, das ist eben das, wenn ich jetzt ein extrem enges Verständnis habe von Inspiration, im Sinne von, das hat der Heilige Geist diktiert, es gibt auch den Begriff Diktatinspiration, der kann es keine Widersprüche geben. Der Heilige Geist widerspricht sich nicht. So, schließt sich gegenseitig aus. Das sehe ich nicht so. Es ist vom Heiligen Geist inspiriert, aber durch Menschen. Also ein menschliches Buch und das hat für mich Raum für Widersprüche. Es gibt aus meiner Sicht. Wahrscheinlich der berühmteste ist die Geschichte im zweiten Buch Samuel, wo Gott der David dazu bewegt, eine Volkszählung zu machen. Das wird nicht zum Problem. Also es wird dann auch Sünde ausgelegt, das ist Selbstüberheblichkeit und so. Und in den Chronikbüchern, die sind später geschrieben worden als Samuel-Bücher, die setzen Samuel-Bücher voraus, wird die genau gleiche Geschichte wieder erzählt. Das habe ich nachgeschaut, im Hebräischen, genau die gleiche Wortlaut. Aber der ist jetzt der Teufel, der David inspiriert, und nicht Gott. Weil einen größeren Gegensatz gibt es nicht, oder? Also entweder ist es Gott oder der Teufel. Also sonst wird es sehr schwierig. Solche Sachen nehme ich wahr als die menschliche Seite der Bibel. Und das finde ich eigentlich extrem spannend, weil die Chronikbücher geschrieben haben, hätten ja Samuel-Bücher korrigieren können. Haben sie aber nicht gemacht. Mhm. Es ist bewusst, beides steht im Text drin. Und das finde ich dann, das ist ein Zeichen von Weltliteratur. Sie fordert uns zum Denken heraus, zum Widerspruch. Die Bibel ist sozusagen mit sich selber im Gespräch. Und das finde ich dann theologisch extrem anregend. Und die Frage, wer das entscheidet, was glaubwürdig ist und was nicht, ist immer der Leser selber oder die Leserin. Es gibt kein Institut oder keine Autorität, wo die sagen, so ist es. Das ist grundsätzlich keine geisteswissenschaftliche Haltung im Sinne von X ist richtig und du falsch. Mhm. Das ist nicht wie Mathematik, aber selbst dort habe ich mir sagen, jenseits vom Maturniveau, bis dahin ist mir noch einigermaßen logisch gewesen, aber angeblich wird es dann auch irgendwie ein Buch. Genau. Das kann ich nicht so beurteilen. Ja. Aber Geisteswissenschaften sind immer diskussionsoffen, grundsätzlich. Ja. Ja. Das ist das Wesen von Theologie gehört zu den Geisteswissenschaften. Ja.
Genau. Vielleicht das Thema, wir Christen glauben ja, dass der Heilige Geist dort die Auslegung oder eben, was ist glaubwürdig, dass dort die Hilfe da ist von dem Heiligen Geist. Ja. Vielleicht kannst du dazu etwas sagen, was ist für dich der Heilige Geist und inwiefern hilft er uns jetzt zum Unterscheiden, das ist glaubwürdig, das ist nicht glaubwürdig, wenn du sagst, es ist eine Geisteswissenschaft, die man nicht so beweisen kann, oder?
Ja, es ist alles glaubwürdig. Die ganze Bibel ist glaubwürdig und vertrauenswürdig. Aber das heisst nicht, dass ich nicht darauf denken, wenn ich es lese. Im Gegenteil. Gott hat uns das Hirn geschenkt. Das ist die komplizierteste materielle Struktur im Universum. Also brauchen wir sie. Das wäre hilfreich, oder? Also ich bin sehr dafür, die Bibel wirklich kritisch zu denken, aber kritisch zu lesen, aber im Sinne von einer, wie soll ich sagen, von einer Art demütigen Kritik. Und Demut meint jetzt nicht, ich kann nichts und ich bin nichts, sondern ich bin mir bewusst, dass ich nur ein Mensch bin und dass in diesem Buch aber Gott Finger im Spiel hat. Das heisst, ich versuche, Gott kritisch zu begegnen. Und das, übrigens, kritisch heisst nicht negativ oder destruktiv. Krisis, das ist das griechische Wort, was darauf zurückgeht, heisst auch genau unterscheiden. Also ich würde gerne die Bibel so lesen, dass ich genau frage, was steht wirklich da, wie muss ich es verstehen, wie kann ich es deuten. Es ist alles glaubwürdig, aber das heisst nicht automatisch, dass alles zum Beispiel historisch 1-2 so muss passiert sein. Das ist gar nicht nötig. Und trotzdem ist es wahr. Also ein Beispiel, Jesus hat massenhaft Gleichnis erzählt und von denen ist wahrscheinlich Käse genau so historisch passiert. Mhm. Und trotzdem sind sie wahr. Das kann man nicht überall sagen. Es gibt gewisse Sachen, die müssen historisch passiert sein, sonst wird es sehr schwierig, wenn man vor allem als Christ ist, ist klar. Ja, ja. Aber der Heilige Geist hat eine mega wichtige Rolle für mich persönlich. Er ist, die, wenn man so will, theologisch gesprochen, die dritte Persönlichkeit in dem einen Gott, also Vater, Sohn und Geist. Er ist eine Person. Es gibt neutestamentliche Texte, die stark zeigen, man kann beleidigen, er kann betrübt werden. Er wird Paraklet, griechisch, heisst der Anwalt, der für uns Sprecher, das ist Persönlichkeit. Aber es gibt auch Texte, die mehr zeigen, er ist eigentlich eine Art Kraft. Er ist die grösste Kraftquelle im Universum. Und eine Kraft ist nicht etwas Personales, in dem Sinne so. Der Wind. Pneuma heisst auch Wind, zum Beispiel. Von dem her ist es sehr so oszillierend zwischen Persönlichkeit und Kraft irgendwo zwischen. Aber in jedem Fall ist er eine von den drei Personen in dem einen Gott. Wir müssen auch definieren, der Trinität, oder der eine Gott in einem Tanz mit sich selber. Die drei Personen, die in einem gemeinsamen Tanz unterwegs sind. Und ich, wenn ich die Bibel lese, bitte ich den Heiligen Geist darum, dass er mir das Wort so offenbart, dass ich seinem Wort begegne. Mhm. Also quasi durch das menschliche Wort, durch Gottes Wort begegne.
Ja. Und wenn man Gottes Wort, siehst du, ist Jesus Christus, oder?
Ja, ja. Das war, ja, also Johannesprolog, Johannes 1, 1-18, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Mhm. Und Gott war das Wort. Mhm. Also das ist, also eigentlich müssen wir ganz wörtlich übersetzen, und das Wort war göttlicher Art. Ja. Aber da ist Christus damit gemeint. Das ist klar.
Jetzt, aber für mich ist noch etwas, wo auch jemand gefragt hat und wo auch eine Frage ist, die ich hatte, ist das Thema von dem, eben, wie wörtlich muss man gewisse Stellen nehmen und wer sagt dann, eben, was zählt, was gilt, weil man weiß ja aus der Geschichte, aber auch heutzutage, es geht auch genau solche Fragen. Was nimmt man wörtlich, was nicht zu Spaltungen, zu Konflikten geführt hat. Kannst du da noch etwas dazu sagen?
Ja, ich plädiere, ich habe vorher eine Diskussion mit jemandem, der gesagt hat, ja, ich würde gerne ich würde gerne wörtlich nehmen, diese Sachen mehr metaphorisch. Ich denke, man muss alles wörtlich nehmen. Also wörtlich im Sinne von, ich will es wirklich so verstehen, wie es gemeint ist. Und da ist eben sehr oft ein wörtlich, oft ist das gar nicht reflektiert. Also man soll alles wörtlich nehmen, würde heißen im Literalsinn, genauso wie es da steht. Steht zum Beispiel in den Psalmen oder im Hiob, da bin ich gerade unsicher, dass der auf vier Säulen ruht. Und wenn man das im Literalsinn nehmen würde, ist mir jetzt davon ausgegangen, der rast auf vier Säulen um die Sonne. Das ist absurd. In dem Sinn, Literalsinn wörtlich, ist nicht überall angebracht. Aber Texte, die metaphorisch zu lesen sind, sind dann wörtlich genommen, wenn man es als Bilder liest. Oder ein Psalm ist ein Lied, ist Poesie, oder? Mhm. Niemand würde sagen, wenn ich sage, ich bin mit meiner Frau am Thunersee gesehen, habe einen grandiosen Sonnenaufgang genossen. Dann würde sie, oder wir sitzen dort an meinem Arm, genießen den Sonnenaufgang und ich sage, hey, schau mal, der Sonnenaufgang. Und sie sagen, übrigens, die Sonne geht nicht auf, die Erde dreht sich. Das ist die totale Zerstörung vom Moment, oder? Mhm. Das geht nicht. Also das kann man schon machen, aber es hilft niemandem gar nicht. Mhm. Und so, wenn man Psalm also im Literalsinn wörtlich nimmt, kommt man sehr oft genau nicht an das her, was der Psalm eigentlich sagen wollte, nämlich poetisch. Mhm. Das sind Lieder. Mhm. Und dort, in dem Sinn, sollte man so als Lieder lesen.
Ja.
Das macht, normalerweise machen wir das so. Also wenn ich das Kochbuch aufschlage, gehe ich auch nicht davon aus, dass ich jetzt eine wissenschaftliche Abhandlung lese. Dann lese ich so ein Kochbuch. Mhm. Das ist eine Frage von der Gattungen.
Ja.
Und die Bibel hat verschiedene Sprachgattungen, also Lieder, Lehrtexte, Hymnen, Erzählungen, ganz viele Erzählungen vom Alten Testament, aber insgesamt sind es theologische Texte und zum Beispiel nicht zuerst naturwissenschaftliche.
Ja.
Und das ist mir enorm wichtig, enorm hilfreich, wenn man mal sagt, es gibt verschiedene Gattungen, das ist völlig okay, das ist das Normalste, was es gibt, nur sollte man so entsprechend lesen.
Ja.
Und dort, wenn du fragst, wer sagt, wie, ja, da gibt's, man nennt das Exegese, das ist die Wissenschaft von der Auslegung von der Bibel. Das kann man lernen im Theologiestudium, mit welchen Mitteln kann man da fündig werden, kann man fruchtbringend die Bibel interpretieren. Aber mit gesundem Menschenverstand kommt man schon sehr, sehr weit. Man muss also nicht Theologie studiert haben, um die Bibel richtig zu verstehen.
Genau.
Was auch immer der richtige wäre. Oder? Das ist, vielleicht ein ganz wichtiger Punkt auch noch, ist, wenn ich den Eindruck habe, ich habe die Bibel richtig verstanden, bring da deine angeblich richtige Einsicht ins Gespräch mit anderen Christen. Und schau, ob die das teilen oder nicht und lass dich korrigieren. Ich glaube, das wäre enorm wichtig.
Ja.
Das ist eine von der, darum finde ich Kirche so sehr wichtig, oder? Dass man miteinander die Texte diskutiert, wo niemand hat allein die absolute Einsicht. Das gibt es nicht.
Ja. Aber es gibt viele Theologen, die das studiert haben, die das studieren. Wir haben den Heiligen Geist, der uns dort hilft.
Mhm.
Und trotzdem, es gibt einfach ja, Sachen, wo man sich wirklich nicht einig ist, wo
ja.
man sich die Köpfe, ja. Wo wirklich schwierig ist, wo Konflikte entstehen, Spannungen, Spaltungen entstehen.
Ja.
Wie kannst du dir das erklären?
Ja, das, also Köpfe schlagen geht gar nicht, oder? Das ist grundsätzlich nicht biblisch. Also das geht wirklich nicht. Aber dass es verschiedene Ansichten über die Bibel gibt, ist völlig okay. Oder dass es verschiedene Kirchen gibt, ist für mich völlig okay. Es gibt ein Leib weltweit von Christus, eine weltweite Kirche. Und das ist weder die katholische noch die reformierte noch die Pfingstler noch evangelikale andere. Es gibt die Gesamtheit von allen Kirchen, ist die weltweite Kirche, der eine Leib von Christus. Aber das tut sich für mich, wie wenn ein menschlicher Körper auch verschiedene Organe hat. Das gibt mehr Leber, mehr Lungen, Herz, sogar hunderte Millionen von Zellen in dem Sinne. Das wären vielleicht die einzelnen Christen, um beim Bild zu bleiben, die sich unterschiedlich spezifizieren. Also haben gewisse Charismen, haben gewisse Gaben, Aufträge, gewisse Genetik von Gott gegeben oder eben nicht. Also es ist gut, dass die Leber den Körper entgiftet, so das machen, sie sollen nicht versuchen zu schnaufen. Das ist nicht hilfreich, oder? Ich finde das sogar eine Bereicherung. Und das ist vom Neuen Testament her schon angelegt, dass es nicht, dass der eine Leib von Christus sich verschieden manifestiert in der Geschichte, in der Welt. Also es gibt im Neuen Testament 4, 5, 6 verschiedene Bilder, was Kirche könnte sein. Meistens haben wir als Christen, oder muss auch nicht mehr ins Wahr, die Christen, die ich kenne, haben meistens das Bild von der Apostelgeschichte vor Augen. Also sie jede Woche zusammenkommen, Brot brechen, beten und so. Das ist eines von möglichen Kirchenbildern vom Neuen Testament. Es gibt aber häufig andere auch noch. Das heisst, schon das Neue Testament selber bietet es an, Kirchen verschieden zu bauen. Und darum finde ich nicht, das ist überhaupt kein Problem, sondern eine Bereicherung. Der Leib von Christus wird vielfältiger, wird wahrscheinlich auch in einem gewissen Sinne noch fruchtbringender in dieser Welt, weil ja die Welt auch ganz verschieden ist. Problematisch wird es dort, wo man sich gegenseitig das Leben schwer macht, du aber so im Sinne von, du glaubst nicht gleich wie ich, also kannst du nicht Christ sein. Das finde ich das Problem. Und dort ging es nämlich die Köpfe schlagen. Das darf nicht passieren.
Genau. Spannend, finde ich, du hast angesprochen, eben, Neues Testament, Thema Kirche. Kannst du mir vielleicht ein zweites Beispiel geben? Wie kann man Kirche auch noch, wo liest man noch über das Thema Kirche aus der Apostelgeschichte?
Ja, aber Apostelgeschichte Klassiker, oder? Das ist klar, am Anfang von Apostelgeschichte die ersten paar Kapitel, wo Kirche in dem Sinne wie geboren wird, oder also beschrieben wird, wie sie geboren wird. Aber dann gibt es andere Texte, 1. Korintherbrief als ein Beispiel. Der ist in den 50er Jahren geschrieben worden. Also, man kann sagen, 25 Jahre nachdem dass Christus lieblich auferstanden ist und die Himmelfahrt und der Heilige Pfingsten passiert, der Heilige Geist ist gekommen. 25 Jahre später gibt es in Korinth eine Kirche, eine Gemeinschaft von Christen, und die, die erleben ihre Gottesdienste. Das ist eines von denen. Übrigens, die haben fast nur ein Problem gehabt. Also die beiden Korintherbriefe sind geschrieben worden, wo die dauernd Lampe hatten in der Kirche dort. Hat auch Vorteile für uns mit, sonst hätten wir noch die Briefe nicht. Und die Briefe zeigen, dass die eine sehr charismatische Art von Kirche geführt haben. Also wir sind in den Gottesdiensten sind sehr viele Gaben zum Zug gekommen. Ich kann mir vorstellen, dass heute charismatische oder Pfingstgemeinden, Pentekostale übrigens, wenn man es korrekt ausdrücken, dass die sich sehr stark auf so ein Kirchenbild berufen. Mhm. Was auch völlig okay ist. Also, absolute Legitimität hat vom Neuen Testament her. Mit allen Stärken. Ich bin selber schon x an einigen Gottesdiensten teilgenommen. Finde ich grossartig, unglaublich bereichernd, inspirierend. Hat seine Schlagseiten. Mhm. Wie alles andere noch. Vielleicht das extreme Gegenstück würde man vielleicht finden in den Pastoralbriefen. Oder erst gibt es einen Bischof, da gibt es Diakone, da gibt es wahrscheinlich sogar schon so etwas wie ein Amt für Witwe und Verstorbene, also die alleine sind. Eine sehr stark schon durchorganisierte Kirche. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sich beispielsweise hier in der Schweiz eine reformierte Landeskirche mehr auf das Kirchenbild fokussiert. Ebenfalls völlig okay. Es ist legitim. Mhm. Er hat auch seine grossen Stärken. Gar keine Frage, aber er hat ganz sicher ihre Schwachpunkte. Und genau das meine ich mit, dass die Vielfalt der Kirche sich gegenseitig zur Bereicherung werden kann, solange Christus das gemeinsame Zentrum ist. Das ist, wir brauchen bei uns in unserer Kirche, wo wir ein Teil davon sind, häufig das Bild, dass das Kreuz im Zentrum ist und alle Christen und alle christlichen Gemeinden sind um das Kreuz herum gruppiert. Und je mehr dass sich die verschiedenen Christen oder die verschiedenen Kirchen dem Kreuz zuneigen, desto mehr neigen sie sich zwangsläufig auch aneinander zu. Mhm. Und das wäre für mich ein Bild von Ökumene, das ich gerne mich dafür einsetzen würde. Okay. Wir wären vielleicht lernfähig. Wir können vielleicht von den anderen etwas profitieren und vielleicht ihnen etwas geben, was ihnen fehlt.
Also für dich ist die Voraussetzung wirklich, dass das Kreuz, also Jesus Christus, wirklich das Zentrum ist, dass Kirchen sich dort orientieren. Ja. Oder?
Also eine Kirche, wo Christus keine Rolle spielt, da wüsste ich jetzt nicht mehr so schlecht, wie ich das noch als christliche Kirche definieren sollte. Ja. Dass man irgendetwas sieht, aber wenn Christus keine Rolle spielt im Leben von einem Christ, also warum heisst er das so? Oder? Müssen wir irgendwann, muss man also finde ich, müssen wir über Bücher. Ja.
Vielleicht noch, aber du hast das Bild gebracht vom Leib, oder? Und von den Organen, von den Zellen. du hast mal gesagt, als wir uns vorbereitet haben auf das Gespräch, was gar nicht geht, ist, wenn man das Gefühl hat, man ist richtig, so wie man es hat, das ist richtig und die anderen sind falsch. Ja. Kannst du da nochmal drauf eingehen?
Vielleicht müsste ich es noch präzisieren. Ich glaube, es ist sogar extrem wichtig, dass man glaubt, dass das, was man selber vertritt, richtig ist. Wenn man gleichzeitig sich bewusst ist, es ist nicht die einzige mögliche Sicht der Dinge. Also, ich werde das oft auch gefragt, man muss doch für das ökumenische Gespräch oder noch viel weiter für das interreligiöse Gespräch, oder? Das Wort ist Toleranz. Alles und jedes hat Platz und so. Und das geht irgendwann auf Kosten vom eigenen Standpunkt. Also, wenn ich keinen Standpunkt mehr habe, also wenn ich nicht weiss, das vertritt er nicht, dann habe ich einfach nichts mehr zu sagen. Das ist nur eine warme Luft. Also jemand, der in der Endtoleranzphase, der einfach sagt, anything goes, dann muss ich sagen, ja, da hast du. Und was ist jetzt genau dein Beitrag? Also wenn alles passt und alles richtig und für mich stimmt es so, dann kann ich nicht mehr mich daran reiben. Ich habe kein Gegenüber mehr, wo ich eine intelligente Diskussion führen kann. Das geht nicht. Ja. Ich würde sehr dafür, also es geht schon, aber es ist nicht fruchtbar. Ich würde sehr dafür plädieren, dass ich als Christ sehr wohl genau weiss, das glaube ich, das sind meine Überzeugungen, aber jetzt stelle ich das zur Diskussion, wo ich auch weiss, dass ich ganz sicher Sachen in meinem Glaubensleben, und da bin ich hundertprozentig sicher, die nicht stimmen. Wie gesagt, ich kann es belegen an meinem eigenen Leben. Wenn ich sehe, was ich vor 25 Jahren predigt habe, dann bitte ich heute um Vergebung, oder? Was habe ich denn zum Teil vertreten für Sachen? Ja. Wenn ich 25 Jahre Theologie später macht etwas mit einem Menschen, man geht den Weg. Aber heute habe ich wieder den Eindruck, meine Sicht der Dinge ist auf jeden Fall auch richtig. Und jetzt stelle ich es zur Diskussion, wo ich weiss, wahrscheinlich in 25 Jahren bitte ich wieder um Vergebung für heute. Und wenn man das sich klar macht, ich habe etwas zu geben, ich habe etwas zu sagen, der Heilige Geist hat mich geführt in meinem Leben, ich habe gewisse Einsichten gewonnen oder glaube, sie gewonnen zu haben. und gleichzeitig sich bewusst ist, das ist mit Sicherheit nicht die absolute Wahrheit, sondern ergänzungsbedürftig. Aber dann habe ich auch einen Gesprächsbeitrag. Sonst wird es irgendwann einfach zu einem, ich weiß nicht, so einem Speichermüsli, oder? Weil einfach, ist nicht mehr Haferflock, aber auch nicht mehr Nuss. Und, also, ist einfach nicht mehr Genuss
näher. Ja, genau. So ein bisschen, eben, die Vielfalt finde ich auch etwas sehr Starkes, oder das Bild, das du gebracht hast. Und trotzdem, gibt es für dich so Leitplanken, wo man muss sagen, deine Meinung oder deine Ansicht ist, dass das muss gegeben sein, die Voraussetzung muss, das Thema Jesus Christus ist vorhin gefallen. Ja. Gibt es sonst noch Sachen, wo du musst sagen, das geht dann für dich zu weit? Oder wenn das nicht mehr gegeben ist, oder wenn sie sich nicht mehr innerhalb von diesen Leitplanken begeben, dann ist es für dich schwierig zu glauben, dass es noch in diesem Leib, Leib ist.
Ja, ich bin in den letzten Jahren vorsichtig geworden mit Leitplanken. Ja. Also, ich habe meine eigenen Häufe verändert mittlerweile und sehe so viele Leute. Ich komme viel um in der Schweiz durch meine Tätigkeit und lerne so viel von anderen Leuten. Das Bild von der Leitplanken finde ich an sich ein bisschen problematisch. In meinem eigenen Glaubensleben, auch bei uns in der Kirche, ist das ein Bild, das wir gerne brauchen, ist das vom Garten. Ein Garten lebt davon, dass er bewässert wird. In meinem Glaubensgarten, wenn ich es mal so als Metapher kann sagen, ist mit drin ist ein Brunnen. Und das ist Christus. Das ist nicht verhandelbar. Also dort, dass Christus in meinem Leben keine Rolle mehr, wenn das so wäre, dass er keine Rolle mehr spielt in meinem Leben, dann würde ich mich nicht mehr als Christus verstehen. Der Garten ist, auf dem Zentrum aus geht sozusagen die Fruchtbarkeit. Von Christus aus fließt das Wasser in alle Bereiche von meinem Lebensgarten, von meinem Glaubensgarten. Aber der Garten hat keine Zäune, keine Leitplanken mehr. Das heisst also, irgendwann wird der Garten, also ganz weit aus, oder in meinem Glaubensleben, wird dann der Garten wird auch versteppen. Oder wird irgendwann zur Wüste. Und wo das die Grenze von Fruchtbarkeit, von Kulturgarten ist, wo er übergeht zu einer normalen Wiese, oder wo er irgendwann zu einem Unterkauz oder was auch immer zur Wüste, das ist fließend. Darum kann ich gar nicht so genau sagen, was passt. Du müsstest mir fast ein Beispiel sagen, geht das noch oder geht das nicht? Das, das ist gar nicht so einfach.
Oder ich denke jetzt auch die sektenbehafteten Gruppierungen. Wie kann man dort rein sagen, zum Teil ist ja dort Jesus auch im Spiel.
Ja, und so.
Das finde ich noch ein bisschen schwierig, oder? Wo ist dort irgendwie, wo ist dort die Steppe oder wo ist dann fruchtbar? Klar. Wo ist dann irgendwie mehr ein Hindernis oder ein Einengen, wo die Frucht nicht mehr da ist, oder?
Ja, also vom Begriff Evangelium her, Evangelion, griechisch heisst frohmachende, befreiende Botschaft. Und wenn ich den Eindruck habe, dass eine Theologie oder ein Christsein Menschen klein und kümmerlich halten und das Leben eigentlich einengt und beschwert, dann habe ich meine grossen Fragezeichen. Also christliche Gruppierungen, wenn es das gibt, kann ich nicht so beurteilen, wo quasi das Leben von Menschen verunmöglichen. Das widerspricht diametral dem, was Christus will. Er ist der Lebensspender. Er will, sucht und fördert überall das Leben. Das wäre sicher ein Kriterium, da wäre relativ gleich Wüste bei mir. Oder? Die Wüste ist schon ein lebensfeindlicher Ort, glaubst du davon? Das ist nicht im Garten. Nein.
Wow, merci vielmals für die Antwort zu dieser Frage. Eine nächste Frage wäre zum Thema, inwiefern ist eben die Bibel historisch? Du hast vorhin gesagt, es gibt gewisse Sachen, die sind bildlich zu verstehen in der Bibel. Andere Sachen mussten so wirklich gewesen sein.
Ja.
Wir reden eben von historisch, das ist historisch, geschichtlich, das war so gewesen. Wie viel gibt es von diesen Sachen, wo man wirklich sagen kann, das ist wirklich so gewesen, das kann man heute vielleicht belegen sogar, es gibt Fakten dazu, Ausgrabungen, Beweise, was auch immer. Ja. Kannst du etwas dazu sagen?
Ja klar, es gibt zwei Grundzugänge, wenn man die Bibel liest. Das eine, ich nenne das gerne Themenneutung vom Vertrauen, das ist mein Ansatz, oder auch Themenneutung vom Misstrauen, was ich oft auch wahrnehme. Themenneutung ist die Lehre, wie man einen Text liest und versteht. Das haben wir nötig vom Vertrauen Hessiger grundsätzlich mit einem gewissen Vorschussvertrauen daran, dass die Bibel in sich wahr ist, auch historisch wahr ist. Das ist mal, ich lese Texte, so wie es da steht, in etwas, was passiert. Und dann lese ich sie kritisch lesen, und es mal Texte geben, wo ich näher zum Schluss komme, historisch ist das sehr schwierig. Wo ganz viele außerbiblische Faktoren zum Beispiel dagegen sprechen, das mag es geben im Einzelfall. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass die alttestamentlichen Texte das berichten, was in etwa passiert ist. Absolut entscheidend wäre für mich zum Beispiel die Verstehung von Christus. Das ist, ich habe vorhin gesagt, das Gleichnis zum Beispiel ist nie passiert, und trotzdem wahr. Das ist wahrscheinlich mit grösster Wahrscheinlichkeit so, dass der barmherzige Samariter von Jerusalem und der Toban abgelaufen ist auf das Jericho. Heute kann man übrigens in Israel kann man die Herberge schauen, wo der angeblich übernachtet hat, was natürlich eine herzige Idee ist, aber völlig unsinnig, weil das ist das Gleichnis, das Jesus erfunden hat. Aber dass Jesus lieblich und verstanden ist, ist historisch absolut entscheidend. Und das sage ich, betone ich auch, weil es hat die Theologiegeschichte in den letzten 100 Jahren immens viele theologische Strömungen gegeben, die genau das haben abrede gestellt, dass Christus nicht wirklich lieblich und verstanden ist. Und wenn das nicht passiert ist, ist das Christentum eigentlich tot. Wenn Christus nicht wirklich und verstanden ist, und zwar körperlich lieblich und verstanden ist, dann gibt es keine begründete Verstehungshoffnung für Christen heute. Der Paulus beschreibt es im 1. Korinther 15, wenn das nicht wirklich historisch passiert ist, sind wir die bemitleidenswertesten von allen Kreaturen, die es gibt. Mhm. Und da hat er recht. Ja. Also das wäre so ein Punkt, wo ich muss sagen, ich will es nicht nur glauben, ja. Ich also als Wissenschaftler habe ich alle Indizien auf meiner Seite. Ja. Ich kann es nicht beweisen. Historisch kann man nie etwas beweisen. Ja. Aber die Indizienlast oder die Kraft der Indizien ist dermaßen durchschlagend, dass ich... Also, es würde für mich viel mehr Glauben brauchen, das nicht zu glauben. Ja. So. Und zwar jetzt nicht als Christ gesprochen, sondern wirklich im Sinne von einem wissenschaftlichen Statement. Das ist halt für sehr wichtig. Im Gegensatz zu dem zum Beispiel, dass Schöpfungsberichte, Genesis 1, 2, die haben keinen historischen Charakter zuerst einmal. Also schon, da ist etwas passiert, oder? Natürlich hat Gott Welt geschaffen. Mhm. Aber es geht mir nicht so sehr darum, ist das naturwissenschaftlich historisch korrekt, sondern es sind hochtheologische Texte. Und dann würde ich auch gerne als theologische Texte lesen und nicht als nur naturwissenschaftliche Texte. Aber die Verstehung ist ein historischer Text, der erzählt, was passiert ist, und zwar historisch passiert ist. Und darum lesen wir noch entsprechend.
Aber wirklich, wo auch dann zu machen, das habe ich immer wieder gelesen, die Zeugen, das ist so ein starkes Argument, oder? Dass dort die Evangelien in dieser Zeit geschrieben worden sind, wo die Zeugen dort noch gelebt haben. Also wenn das irgendwie ein Schwachsinn wäre gewesen, hat der Aufstand gegeben, oder die hätten das nicht in ihr angenommen oder so akzeptiert.
Also du hast völlig recht. Ich glaube, für mich das stärkste Argument ist, dass das Christentum nie entstanden wäre, wenn Christus nicht wirklich verstanden wäre. Das Christentum hätte nicht können existieren. Es gibt keinen Grund, warum dass es in der antiken Welt eine Religion hat so entstehen, wo eine an Auferstehung glaubt. Ja. Wo die gesamte antike Welt hat nicht an Auferstehung glaubt. Es gibt keine Auferstehung. Also die ganze Philosophiegeschichte, auch das, ist voll davon, man stirbt und geht in die Hades und dort bleibt man. Mhm. Und nur das Judentum hat im Verlauf von seiner Entstehungsgeschichte zur Zeit von Jesus so langsam einen Verstehungsglauben ausgebildet, dass es überhaupt weitergehen kann nachher. Mhm. Und das Christentum ist in dem, hat das aufgegriffen und dann zeigt, dass tatsächlich einer verstanden ist. Wenn das nicht passiert wäre, wäre das Christentum nie entstanden.
Ja, aber die engsten Leute, die mit dem Jesus unterwegs waren, haben ihr Leben bezahlt, oder?
Ja, zum Teil. Natürlich. Ja.
Und das irgendwie macht für mich nicht Sinn, wenn das irgendwie ein Mythos wäre oder irgendwie. Ja. Genau. Sehr spannend. Wir biegen langsam auf eine Zielgerade. Das Thema Kultur oder kulturell sind noch Fragen gekommen. Und zwar, wo macht man den Unterschied? Das war dann kulturell so bedingt gewesen. Ja. So, darum ist es so geschrieben. Ja. Macht aber heute keinen Sinn mehr und ist nicht mehr legitim. Mhm. Und was kann man sagen, das war zwar dann schon so, gewesen, aber heute immer noch so. So ein Thema, inwiefern hat Kultur eine Rolle gespielt, wie jetzt die Texte, die wir in der Bibel lesen, sind. Jemand hat zum Beispiel, das kann ich auch noch sagen, jemand hat auch schön geschrieben, ist die Bibel nicht einfach ein kulturelles Tagebuch, welches aufzeigt, wie die Menschen sich damals die Welt durch Gott erklärt haben?
Mhm. Doch, stimmt, ist genau richtig so. Die Bibel ist ein kulturelles Buch, weil wir können gar nicht außerhalb von Kultur leben. Es gibt keinen Moment im Leben von einem Menschen, wo er nicht kulturell prägt wäre. Also die Bibel ist extrem stark kulturell prägt, aber das ist nichts Negatives. Mhm. Kultur ist ja eigentlich, von Genesis 1 und 2 her, ist Kulturschöpfung, gehört zum Schöpfungsplan. Also Gott hat die Welt sozusagen evolutionistisch angelegt, sie kann sich weiterentwickeln. Also Kultur schaffen ist etwas, was uns als Menschen auszeichnet, im Sinne von einem Ebenbild von Gott gegenüber. Wir haben Musik, wir haben Bilder, wir haben Malerei, Skulpturen, wir haben x verschiedene Kunstformen. Das ist Kultur, das ist keine Frage. Aber Kultur ist immer zeitbedingt. Und genau das ist enorm wichtig, dass man versteht, die Bibel ist ein kulturelles Buch, in einer Kultur geschrieben worden, in einer Welt, wo wir wahrscheinlich nicht 10 Tage überleben würden. Das ist so fremd für uns, das römische Imperium oder noch älter, die antike Welt, vorchristlich und so. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass man versteht, die Bibel ist in die damalige Welt hineingeschrieben worden, nicht zu uns heute. Und entscheidend ist jetzt, dass wir sozusagen versuchen, kulturell in die damalige Welt zurückzureisen, die Bibel dort in ihrer Welt zu verstehen und das, was wir glauben, verstanden zu haben, auf heute zu übertragen. Das ist enorm wichtig. Also das, es gab da x Themen, und wir können das zeigen. Wenn wir versuchen, die Bibel 1:1 auf heute auszulegen, dann kann das mal gut kommen. Mhm. Aber sehr oft machen wir dann genau nicht das, was sie eigentlich damals bedeutet hat. Oder? Man muss sagen, wenn man es 1:1 so macht, wie es damals beschrieben wurde, machen wir heute unverständlich etwas Falsches. Also ich würde sehr stark dafür plädieren, die Bibelkultur, ihre Kultur zu lesen, der theologische Gehalt unbedingt zu bewahren, aber den theologischen Gehalt heute in einem anderen Kleid zu präsentieren. Also man würde einen Kulturtransfer machen, ja, ohne dass der Inhalt verändert wird. Respektive, dass der Inhalt so bewahrt wird, dass die Bibel heute wieder genau das kann sagen, was sie zum Beispiel vor 2000 Jahren gesagt hat, aber in eine andere Kultur, in eine andere Welt hinein.
Und wie mache ich das? Jetzt sage ich mal als Nicht-Theologe, wo meine tägliche Zeit mit der Bibellektüre, ja, und mit dem Gebet verbringt. Wie kann ich das machen?
Ja, also ganz, ganz vieles ist ja nicht, es ist nicht so, dass die Menschheit sich neu erfunden hat in den letzten 2000 Jahren. Vieles, zutiefst menschlich ist es ja geblieben. Wir sind immer noch bedürftige Wesen, wir sind immer noch Wesen, die Hoffnung brauchen, die die Schönheit feiern, die Liebe brauchen. Vieles ist ja gleich geblieben. Das ist wirklich so. Aber dann gibt es schon Sachen, die sich sehr verändert haben, kulturell. Also vor 2000 Jahren nicht mehr über das Internet nachgedacht. Also ich habe noch mein erstes Studium abgeschlossen ohne Computer, noch gar keine Computer gegeben. Das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Eine Abschlussarbeit schreiben an einer Schreibmaschine. Das ist schon Steinzeit. Oder? Das ist wirklich so. Ich glaube, heute, da würde ich wirklich empfehlen, das, was ich dann selber gemacht habe, ja, vieles, was in der Bibel gestanden ist, oder steht, habe ich einfach nicht verstanden. Unter anderem wegen der kulturellen Differenz. Ja. Und dann habe ich mir einfach schlichtweg eine Kommentarreihe gekauft und die durchgelesen. 9000 ja. Seiten über das Neue Testament, oder das gelesen. Gut, ich lese gerne, muss ich sagen. Mhm. Und was eine zweite Möglichkeit ist, das Gespräch suchen mit anderen Christen, die vielleicht schon ein bisschen mehr Weg hinter sich haben. Ja. Man muss nicht Theologie studiert haben. Vielleicht kann es älter sein oder ein älterer Freund. Wir haben bei uns auch die gute Regelung, dass wir einen Mentor brauchen oder eine Mentorin. Ja. Jemand, der einfach auf dem Weg 15, 20, 30 Jahre Vorsprung hat, mehr Zeit hat, sich mit dem zu beschäftigen. Und das, also ich lerne enorm viel von meinem Mentor. Mhm. Er ist ein Mann, 80 plus minus, 30 Jahre mehr Lebenserfahrung, das ist unglaublich bereichernd. Und er ist nicht Theologe. Ja. Also das, muss man, ja. das ist nicht so. Oder? Ja. Ja. Von dem her, also Literatur, die man lesen kann, und das Gespräch mit anderen Christen, die man suchen kann, hilft wahrscheinlich schon sehr weit.
Ja. Gut. Abschlussfrage, Stefan. Warum sollten wir junge Generation, da rede ich auch von mir, wieso sollten wir heute noch in der Bibel lesen?
Also erstens, weil es einfach absolut das faszinierendste Buch ist, was es gibt. Bestseller Nummer 1 aller Zeiten, aller Welten sozusagen. Es lohnt sich, schlichtweg Bildung. Also das tut ja nicht weh, wenn man ein bisschen mehr weiss. Das ist ein absolut faszinierendes Buch. Und das Zweite, was ich unglaublich denke, ist, es ist wirklich Gottes Wort an uns. Wir begegnen Gott darin. Natürlich kann man Gott in den Bergen begegnen, auf der Skipiste, aber wenn es darauf ankommt, wenn es hart auf hart geht im Leben, wenn man dann wirklich durch Krisen durchgeht, dann kann man auch Berge nicht ins Sterbebett. Dort hier ist es dann schon so, dass es Menschen sind und dass es das Wort selber ist, das einem Trost oder Hilfe oder Wegweisung geben kann. Die Bibel zu lesen im Sinne von absolut einzigartiges Kulturgut und gleichzeitig die Erfahrung zu machen, dass Gott einem darin begegnet, das ist unersetzbar. Und darum würde ich absolut dafür plädieren, leset das Buch.
Merci vielmals. Ich würde gerne noch dich zusammenfassen, was mir wirklich so geblieben ist. Du hast gesagt, in der Bibel begegnet uns Gottes Wort, also Jesus Christus. Er ist die Quelle, die wirklich die Frucht bringt. Mhm. Das ist für den Grund, wie man, man die Bibel wirklich lesen sollte. Du sagst, der Heilige Geist, haben wir, wo eine Person ist, die uns hilft, die Texte so zu verstehen, dass eben Gott zu uns kann, dass er sich offenbaren kann, durch die Bibel zu uns. Und das Thema Dialog ist mir noch so wichtig geblieben. Oder? Dass wir das Gespräch suchen mit Menschen, vielleicht auch mit Menschen, die dort in diesem Glaubensweg oder in diesem Prozess schon weiter sind als wir und dort im Dialog bleiben und voneinander können lernen können. Ja. Und alles in allem, dass wir sozusagen, es ist gut, wenn es für uns richtig ist, wenn es für uns stimmt, wenn wir das Gefühl haben, das ist für mich passt das so, aber dass wir gleich sagen, hey, wir können von anderen lernen.
Absolut.
Und solange Jesus Christus im Zentrum ist, dann ist es das Profitieren von lang, dann ist es das Miteinander mit Blick aufs Kreuz von Jesus Christus. Und das ist das dann, ein Riesengewinn, oder, wenn wir so jünger weg sind und nicht das Gefühl haben, man ist richtig und die anderen sind falsch.
Ja, wenn es alle so gesagt hätten, wir auch schon weniger Probleme. Genau. Muss bei mir auf jeden Fall. Genau. Ja, sehr cool.
Cool. Weiß nicht, hast du noch einen Abschluss, noch etwas so ergänzen zu meiner Zusammenfassung?
Ja, ich finde es sehr treffend, ja. Tipptopp.
Gut. Ja. In dem Fall, ich habe Freude. Die erste Folge von diesem Podcast «Bless Bern» ist in dem Fall zu Ende. Es bleibt mir noch dir, Stefan, merci zu sagen, dass du die bereit erklärt hast, mit mir die Fragen von den Follower und Followerinnen von diesem «Bless Bern» zu beantworten, zu besprechen bzw. Ich würde gerne einen Ausblick machen. Und zwar sind das nicht alle Fragen, die ihr gestellt habt. Wir haben noch viele weitere Fragen und die lassen wir nicht unbeantwortet. Wir werden da in weiteren Folgen auf die Fragen eingehen. Ihr dürft euch also freuen auf weitere Folgen zum Thema «Die Bibel kritisch hinterfragt». Wenn euch der Podcast gefallen hat, ermutigt hat, dann dürft ihr gerne teilen. Weitergeben, andere darauf aufmerksam machen. Ihr könnt auch auf verschiedenen Kanälen anhören, unter anderem Spotify. Gebt uns auch Feedback. Wir sind immer wieder froh um Feedback, Rückmeldungen, Anregungen, wie es ist angekommen bei euch. Dass wir dort auch weitergehen können. Und dann freuen wir uns auf die zweite Folge. Da wird es ein bisschen konkreter, werden wir mehr das Thema Gebot, wo wir sehr viele haben in der Bibel. Wie können wir die heute in 2020 verstehen? Das Thema auch vor Sexualität wird dort eine Rolle spielen. Es heisst es Eisen, aber wenn wir auch anschneiden, sind viele Fragen von euch zu diesem Thema gekommen. Das Thema vom Frauenbild und. Es wird spannend. Es lohnt sich dort, wenn die rauskommt, die zu hören. Merci für euch Zuhören. Ade miteinander.